SHK-TV, der Podcast. Aktuelle News und spannende Insights aus der Welt der Haustechnik. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid beim SHK-TV-Podcast. Und für die, die uns über Spotify auch sehen, ihr seht vier Leute. Wir sind bei uns im Studio. Wir sitzen hier mit Christoph und Dimitri von Aquatherm. Und wir haben heute einiges vor, Nikolaus. Ich freue mich auf das Gespräch. Wir haben schon sehr, sehr viel gesprochen. Ich bin gespannt, wie jetzt der Podcast hier auch wird. Aber ja, wie gesagt, wir haben einiges vor. Toll, dass ihr da seid. Toll, dass wir hier zusammen quatschen können und ihr uns mal ein bisschen was über eure Arbeit und dann vor allem über Rechenzentren erzählen könnt.
Ja, auch von mir herzlich willkommen, aber legt gerne los.
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, heute in dieser Runde uns, glaube ich, zu einem sehr, sehr spannenden Thema auszutauschen.
Ja, ich habe es gesagt, Rechenzentren, ich glaube, wir haben da schon mal zu geredet, ich glaube aber nicht im Podcast. Es ist, habt ihr so ein bisschen durchblicken lassen, in den letzten 10, 15 Jahren ja voll euer Steckenpferd geworden. Rechenzentren, dann die Kühlung von Rechenzentren, was ja dann immer größer wird, was auch immer mehr dann nach Deutschland kommt. Wie seid ihr da überhaupt reingekommen? Wo ist da im Moment euer Steckenpferd?
Ja, in der Tat beschäftigen wir uns seit 15 Jahren mit der Thematik, sowohl international als auch national. Wobei ich glaube, Dimitri, dass wir gerade in den letzten 15 Jahren international unwahrscheinlich viel gelernt haben. Ihr wisst, dass wir von Aquatherm in über 70 Ländern dieser Erde aktiv sind, zum Teil eigenständig, teilweise mit langen Partnern. Und klar, da hat uns natürlich auch das Thema Datencenter, Rechenzentren immer wieder tangiert und irgendwann sind wir so weit gegangen, dass wir in den USA mal richtig losgelegt haben.
Genau, im Prinzip die Rechenzentren bestehen ja grundlegend schon seit sehr vielen Jahrzehnten und die Entwicklung hat sich einfach dahingehend gezeigt, dass die Rechenleistung immer weiter erhöht wurde und dass die Kühlung und die Kühldichte letztendlich immer weiter nach oben getrieben wurde. Und von der experimentellen Phase, wo wir vor 10 Jahren eigentlich angefangen haben, sind wir zu einem standardisierten Verfahren übergegangen, weil mittlerweile nach diesem standardisierten Verfahren auch gebaut wird und auch die Erwartungshaltung, dass modulare Bauweise vorhanden sein muss bei einem Hersteller und auch die Erfahrungswerte natürlich auch vorliegen müssen. Das bedeutet, dass wir die Erfahrung gesammelt haben bei Aquatherm von der Seite des Planers und da müssen wir natürlich einfach eindeutig sagen, dass alle Voraussetzungen mittlerweile erfüllt worden sind von der technischen Seite. Das heißt, wir wissen, welche Leistung benötigt wird, welche Leistung abgeführt wird, wie die Abstände sind. Natürlich, die Modalitäten ändern sich immer wieder, weil es geht von groß zu klein. Aber prinzipiell bleibt es immer noch das Gleiche. Und wir sind auch in anderen Bereichen stark vertreten, wie zum Beispiel im Schiffsbau. Und man würde natürlich auch sich fragen, was hat es mit Rechenzentrum und Kühlleistung zu tun oder mit den Anforderungen. Aber ein Schiff mit den Vibrationen thermischer Last, permanenter Salzwassereintrag und so weiter hat natürlich eine ganz andere Problematik wie ein Rechenzentrum, der statisch irgendwo steht und gebaut wird. Von daher, von dieser Seite sind wir sehr, sehr gut aufgestellt.
Dimitri, du bist jetzt auch schon länger bei Aquatherm, hast ja vorher auch woanders gearbeitet. Wo siehst du denn jetzt aktuell die Herausforderungen? Du bist ja auch gerade international unterwegs. Deutschland ist noch gar nicht, bald bei deinem Begriff Steckenpferd, wenn ich das im Vorgespräch so richtig gehört habe. Welche Expertise bringst du mit oder hast du mitgebracht und was hast du inzwischen auch da weiterführen können, weiterentwickeln können, wenn du jetzt die internationalen Märkte mal siehst?
Also die internationalen Märkte sind stark davon getrieben, dass die Projekte schnellstmöglich umgesetzt werden müssen. Das heißt, das Geld wird zur Verfügung bereitgestellt. Und wir sehen auch die Verantwortung einerseits, dass die Politik mit gewisser Weise natürlich Vorgaben machen muss, aber auch eine Tür öffnen muss oder offen lassen muss für diese Betreiber der Anlagen, damit man ein standardisiertes Verfahren einführt, dass diese zum Beispiel thermische Energie, die im Überfluss dann verschwendet wird, praktisch in die Atmosphäre rausgeblasen wird, in irgendeiner Weise später genutzt werden kann. Und die Voraussetzung, das zu schaffen, muss natürlich geregelt werden. Aber sobald die Infrastruktur dafür bereitsteht, dann kann man die dazu zwingen im Prinzip oder dazu auffordern, diese Leistung dann bereitzustellen für alle anderen Teilnehmer. Und da sprechen wir nicht unbedingt von gigantischen Anlagen, die mehrere hundert Megawatt Leistung ausgeben, sondern auch von kleinen dezentralen Anlagen, die durchaus auch gewisse Existenz bedürfen im Standort Deutschland, weil wir hier auch durch KI, durch Automatisierung, durch Vorgänge wie zum Beispiel autonomes Fahren irgendwann den Bedarf erreichen, wo diese sogenannten Edge-Anlagen auch irgendwo dezentral platziert werden müssen.
Es geht ja darum, und deshalb sitzt ihr auch hier, wenn wir ja über kommunale Wärmeplanung, egal ob Nah- oder Fernwärme, sprechen, was ja, wir machen ja immer noch Gebäudemodernisierungsgesetz und allen Dingen, die da noch kommen könnten, ab, aber es muss ja da was passieren. Die Kommunen suchen, haben es oft an die Stadtwerke abgegeben, die dann natürlich ihre eigenen Interessen verfolgen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, geht es ja darum zu sagen, es gibt so viele Projekte, wo Abwärme erzeugt wird. Das muss ja nicht nur das Rechenzentrum sein, können ja auch andere Anlagen sein. Und damit diese Abwärme sinnvoll genutzt wird, wenn ich jetzt auch mal an den Vertrieb denke, Christoph, wo sind da die Anknüpfungspunkte oder was müsste sein, du sprichst von standardisiert, es muss ja Übergabepunkte dann geben. Ne? Jemand will sowas bauen, egal ob groß oder klein, aber irgendwo muss ja dann das Rohr von Aquaterm auch wieder angeschlossen werden können, um dann von dort in die Häuser, in die Gebäude, in die Schwimmbäder oder so transportiert werden zu können. Wie geht ihr damit um? Wie seht ihr da die Entwicklung?
Also wir sehen ja eine gewisse Entwicklung, dass das Thema Abwärme jetzt auch gerade in der technischen Gebäudeausrüstung schon Einzug gehalten hat. Wir haben in den letzten Jahren viele Anlagen gerade im industriellen Bereich begleitet, wo man die Energie entweder eigenständig noch genutzt hat im Fertigungsprozess, die man zurückgeführt hat, oder wo man ganz klassisch gesagt hat, wir heizen damit jetzt ein Gebäude. Und wir haben natürlich jetzt im Zuge der Digitalisierung und eines neuen Nutzerverhaltens, wo wir auch eigentlich als Menschen für verantwortlich sind, ganz andere Leistungsdichten, insbesondere beim Datencenter, ja, die wir im industriellen Bereich so in der Regel nicht vorgefunden haben. Und dadurch haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, weitere Gebäude miteinander zu verknüpfen, intelligent auch die Energie verschieben. Und das gibt ganz, ganz neue Möglichkeiten, auch gerade im kommunalen Bereich. Du hast es kurz angesprochen, was Stadtwerke angeht. Ich würde aber jetzt in dem Zusammenhang vielleicht noch kurz eins ergänzen wollen, was Herr Dimitri gerade angesprochen hat. Wir reden ja immer von diesen großen Hyperscalern, die wir kennen, die durch die Presse gehen. Aber für uns, gerade in Deutschland, sind es die kleinen Edge-Anwendungen, die im Endeffekt zur Quelle kommen. Ja, bei den Großen ist es so, wir müssen irgendwie sehen, dass wir die Quelle drumherum, oder die Abnahme, nicht die Quelle, Entschuldigung, dass wir drumherum etwas aufbauen. Und wie gesagt, mit den Edge-Anwendungen kommen wir im Endeffekt direkt in die Kommune, wir kommen direkt zu dem Abnehmer.
Also sprich, wo man früher ein Blockheizkraftwerk hingestellt hat, um dann ein Nahwärmenetz beispielsweise zu versorgen, kann man heute einen Container mit Rechnern reinstellen und die Abwärme dann nutzen?
Ja, ist in der Tat so. Und es gibt eine interessante Gegebenheit. Wir waren vor kurzem, ihr wisst auch, wir sind im Industrieverband Technische Gebäudeausrüstung NRW organisiert. Über den Bundesverband beschäftigen wir uns auch sehr intensiv mit Rechenzentrum. Und wir haben letzte Woche hier in Düsseldorf auch eine Veranstaltung besucht. Der kommunale Städte- und Gemeindetag ist dort gewesen. Und ich habe mit einem Bürgermeister gesprochen. Und aus dem Gespräch heraus, wo so die Frage aufkam, ja, ich habe ein Hallenbad zu sanieren, kann ich das eigentlich mit eurem Rohrsystem machen? Die Antwort ist ganz, ganz klar, aber dann auch einfach mal tiefer nachgefasst und gesagt, was habt ihr denn vor als Kommune? Ja, wir haben ein Hallenbad und wir haben dann daneben die Schule, wir müssen grundauflegend das Hallenbad sanieren. Wir wollen dann gleichzeitig aber auch die Schule, müssen wir neu überdenken, was die Heizung angeht. Wir wollen das miteinander verknüpfen. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, ob er neben dem Hallenbad Platz hat. Und dann beantwortete er das mit Ja und sagt, wir haben dort einen Bolzplatz. Einen alten Bolzplatz, der aber nicht mehr betrieben wird. Dann habe ich ihm gesagt, okay, dann bauen wir dir dort eine Heizzentrale hin, beheizen das Hallenbad und gleichzeitig auch die Schule. Eine Grundvoraussetzung, die wir brauchen genug Strom. Und dann schaut er mich so einfach, warum Strom? Ja, ich sage, okay, die Heizzentrale ist ein Rechenzentrum. Und da merkt man, wie erstaunt dann auf einmal die Menschen sind, dass die kennen alle Rechenzentren, ja, die großen vielleicht noch aus der Vergangenheit, waren die auch schon mal dezentraler. Und dann habe ich das erläutert, dass wir halt auch mit Partnern zusammen diese Edge-Variante umsetzen können. Jetzt mal ganz einfach gesprochen, wir setzen dieses Datencenter, dieses kleine Rechenzentren, neben die Schule. Wir haben teilweise bis zu 2 Megawatt Leistung und können gleichzeitig, wie gesagt, beide Gebäude, vielleicht noch ein drittes, beheizen. Wir bauen ein kleines Netz auf, was wir mit Aquaterm Energy auch noch begleiten können. Und gleichzeitig kommt aber noch ein anderes Thema. Wir werden auch Nutzer für dieses Datenzentrum haben. Vielleicht ist es die Kommune selber, vielleicht sind es ortsansässige Unternehmen. Und in dem konkreten Falle, den ich gerade geschildert habe, liegt die Kommune direkt an einer Autobahn. Und das ist das, was Dimitri ja gerade auch schon angesprochen hat. Um zum Beispiel zukünftig autonomes Fahren in Deutschland zu ermöglichen, brauchen wir auch diese dezentralen Rechenzentren. Da hilft uns kein großes Hyperscale, was vielleicht in Bergheim oder in Frankfurt steht, wo auch immer. Und das kann man einfach intelligent miteinander verknüpfen. Und wie gesagt, daher so diese Grundidee, einfach zu sagen, ja, wir bringen das Zentrum, das Datenzentrum, das Rechenzentrum direkt zu dem Abnehmer.
Dimitri, du hast ja eben auch über Qualitäten schon gesprochen, Schiffsbau, wo ihr unterwegs seid, Anforderungen. Wenn ich an nicht nur an Nahwärme, sondern an Fernwärmenetze denke, früher ja oder immer mit Stahlrohr oder Metallrohren ausgestattet, kann sowas Kunststoffrohr wie das von Aquaterm auch leisten oder gibt es da irgendwo Grenzen?
Grenzen gibt es definitiv, wie bei allen Werkstoffen. Kunststoff hat ein paar Besonderheiten, was den Verarbeitern sehr hilft. Und das ist zum einen die Geschwindigkeit der Verarbeitung als solches. Und außerdem, wenn jemand jemals ein 6 Meter langes Rohr, 160er Durchmesser getragen hat, weiß, wie viel das wiegen kann. Und aus Kunststoff ist es durchaus mit 2 Mann zu erledigen. Was bedeutet, dass man die Kosten dementsprechend für Ausrüstung oder Equipment reduziert, um die Sachen dann in die Gebäude reinzutragen und die Geschwindigkeit dementsprechend auch erhöht. Zum anderen haben natürlich Kunststoffe bestimmte Limitierungen. Bei Polypropylen wie Aquaterm zum Beispiel liegen wir weit oberhalb der Grenze, was zum Beispiel für ein Rechenzentrum oder für die Kühlleistung benötigt wird. Das heißt, die Reserve ist da. Das muss man ganz klar differenzieren bei Kunststoffen, welche Varianten der Kunststoffe man da nimmt. Aber da haben wir genug Reserve und deswegen werden die Sachen eingesetzt, weil da sprechen wir von mal 2. Metallische Werkstoffe durchaus auch haben ihre Vorteile, aber in der Skalierung und in der Geschwindigkeit der Verarbeitung und in der standardisierten Phase, in der wir uns dann befinden, sehen wir definitiv große Chancen. Auf Christophs nochmal Thema zurückzugreifen mit den Edge-Rechenzentren. Was die Erfahrung gezeigt hat über die Jahrzehnte ist, dass das eine ist die Suche nach einem Standort für ein Rechenzentrum, kann sehr problematisch sich gestalten, je nachdem, wie die Größe ist, ob die Energieverfügbarkeit dasteht. Zum anderen jemand, der den nationalen Markt, zum Beispiel den deutschen Markt auch versteht und diese Sachen auch handwerklich umsetzen kann. Das ist die zweite Säule. Und die dritte Säule ist derjenige, der dann daran denkt, wo man das überhaupt einsetzen kann. Und das sind zum Beispiel die Kommunen, denen man einfach einen Anschubser geben könnte. Das ist auch eine Möglichkeit, um das irgendwie, diese Entwicklung, die aktuell stattfindet, auch nutzen zu können.
Das ist ja dann der genaue Punkt, den du ansprichst. Das ist auch eine Möglichkeit. Ihr habt ja quasi auch die Möglichkeit oder ihr bietet ja auch die Lösung für weitere Lösungen dann in dem ganzen Bereich, was jetzt eine Müllverbrennungsanlage angeht oder andere Möglichkeiten, um die Kommune zu versorgen, richtig?
Ja, das ist richtig. Ich meine, das wird auch sehr weit in der Industrie bereits umgesetzt, intern. Das heißt, die Betriebe, die aus irgendwelchen Maschinen die Abwärme bereits nutzen für ihre eigene Anlagen, um dann Büros oder Sonstiges zu heizen, das kann man natürlich weit darüber hinaus ausweiten. Deutschland mit dem Standort, mit der Normierung, die wir momentan haben und mit den Gesetzgebungen, 25.000 Betriebe haben ihre Abwärme bereits gemeldet in den Register. Die Daten sind öffentlich und für jeden zugänglich. Jeder kann sich das runterladen, analysieren, was auch immer damit machen. So, und das ist eine bestimmte Topografie, die wir durchaus nutzen sollten und zwar schnell nutzen sollten, um Sachen voranzutreiben und den Standort in Deutschland damit zu stärken.
Da geht viel verloren, oder? An Abwärme, die dann genutzt werden könnte für dann die unterschiedlichsten Bereiche. Wir haben es eben gehört, dann auch, was dann Schwimmbäder angeht, was Schulen angeht.
Richtig, nur die 25.000 gemeldeten Betriebe, die sind gar nicht darauf vorbereitet zunächst, um überhaupt diese Abwärme rauszugeben. Das heißt, man müsste auch die Voraussetzungen schaffen, dass die das irgendwie in ein Netz einspeisen können. Das ist der nächst weiterführende Schritt. Oder wenn neue Betriebe entstehen, dass dementsprechend das reglementiert wird, dass diese Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Wie bei jedem Haushaltsanschluss mit Strom oder Trinkwasser, das vorliegt und man danach einfach sich anschließen kann, um diese Ressource dann zu nutzen.
Wir haben ja gerade gesagt, wir machen unwahrscheinlich viele internationale Erfahrungen, Entschuldigung. Und was du gerade angesprochen hast, einmal, wir wissen, was wir an Energiemöglichkeiten haben, die wir nutzen können. Die Regulatorik ist nicht mehr zeitgemäß dafür, also wo wir mit zu kämpfen haben. Und ich verweise da gerne insbesondere auch nochmal an die nordischen Länder. Wir sind ja sehr stark, gerade was das Thema Nahwärmenetze angeht, auch in Dänemark. Da haben wir unwahrscheinlich viel von gelernt, von den Dänen, wie einfach und wie schnell das ist, solche Netze umzusetzen. Teilweise in einer Geschwindigkeit von der ersten Idee bis zum ersten Hausanschluss brauchen die ungefähr 3 Jahre, inklusive einer Bahntrasse, die zu unterqueren ist. Wir wollen jetzt nicht auf einzelne Verantwortliche in Deutschland die Finger zeigen, sondern ich glaube, viel wichtiger ist einfach zu sagen, wir haben die Quellen, so, und lass es uns genauso nutzen, wie es zum Beispiel in Dänemark gemacht wird. Da werden unterschiedlichste Quellen, werden einfach zusammengeführt, da werden Betriebe mit an das Nahwärmenetz angeschlossen, in Kopenhagen, in der Nähe von Kopenhagen sogar ein großes Datencenter. Da spielt man sogar ein Stück weit mit der Energie, die kriegen kalte Energie und warme Energie wird zurückgegeben, und das sollten wir uns in Deutschland einfach anschauen und dann, wie gesagt, Geschwindigkeit aufnehmen. Ja, die Regulatorik ein Stück weit aushebeln und einfach auch in der Tat mal mehr quer nachzudenken, wie es funktionieren könnte.
Also Deutschland liegt sehr zentral in Europa. Ich meine, das wissen wir. Die Netze, Stromnetz und auch Glasfaseranschlüsse sind sehr, sehr gut. Das heißt, dieser Wettbewerbsvorteil, den wir immer noch genießen, den sollten wir heute ausnutzen. Und Aquaterm stellt im Prinzip die Möglichkeit oder die Rohrleitung für diese Möglichkeit, diese Infrastruktur aufzubauen, auch thermisch Fernwärme oder Nahwärme zu nutzen. Aber die thermische Energie bedeutet nicht nur Wärme, wie du gesagt hast, sondern auch Kälte. Und da springen wir schon auf das nächste Thema der Saisonalität. Das heißt, wir können auch gucken, dass bestimmte Rechenzentren, die im Winter dementsprechend unter- oder überversorgt sind mit Kälte, auch diese Kälte abgeben können, wie zum Beispiel an Betriebe, Schlachtbetriebe, die dann irgendwie zur Kühlung das Ganze nutzen können oder andere infrastrukturelle Sachen, die man dem angliedern könnte. Das heißt, wir gucken auf die Symbiose dieser ganzen Betriebe insgesamt. Und das, was wir über Jahre gelernt haben bei Aquatherm, ist im Prinzip das ganze System als ganzheitliches zu betrachten und dann nicht im Prinzip in Einzelheiten zu verfallen. Und das macht uns dann letztendlich aus.
Also es bleibt ja eine gewisse Komplexität, würde ich jetzt trotzdem noch behaupten. Viele, die zusammenspielen müssen. Ich glaube, es gibt ja Entwickler von Rechenzentren beispielsweise, ob große oder kleine. Auch Amerikaner, wie gesagt, du hast eben Bergheim, wo Microsoft bauen will, hier bei Köln. Hier bei Köln ist gut, wenn man in Düsseldorf sitzt. Ne?
Kann man sicherlich rausschneiden.
Ja, oder? Das bleibt drin, natürlich bleibt das drin. Ich will auch nicht sagen, wo jetzt die Düsseldorfer in der Bundesliga spielen demnächst. Es geht nur darum, dass wir dahin kommen müssen, dass diese Komplexität ja einer beherrschen muss. Ne? Ihr habt ja von der Erfahrung, ich komme nochmal darauf zurück, ja. Und das macht es ja auch spannend, deshalb sitzt du ja vor allen Dingen auch hier, dass wir schon über den Teich gucken müssen, die Amerikaner mit viel Erfahrung, die ja dann auch Vorgaben machen, wenn sie in Europa, in Deutschland beispielsweise bauen, dass wir da in Deutschland auch nicht den Zug verpassen, was ist möglich mit dieser ganzen Symbiose, wie du es gesagt hast. Sprich, wer hat denn letztendlich den Hut auf, um das nach vorne zu bringen? Könnt ihr euren Teil dabei zu beitragen? Wer ist so ein Treiber, den ihr auch seht, der sagen kann, hier, denkt dran, wir bauen das, aber wir haben da Abwärme, die fast zu verschenken ist, wenn ich das mal so böse sagen darf.
Ist ja nicht böse.
Also letztendlich von dem Auftraggeber, der bestimmte Voraussetzungen schafft, auch finanzielle Voraussetzungen schafft, der kann natürlich nicht mit den ganzen nationalen Normen, also im internationalen Bereich dann irgendwie im Einzelnen kämpfen. Das heißt aber, die nationalen Normen müssen so gestrickt sein, dass es eine gewisse Flexibilität entsteht, dass auch diese Investitionsvoluminas, die nach Deutschland fließen können, auch den Einzug finden. Und die Restriktionen, die man dann zum Beispiel für erneuerbare Energie oder Auflagen aufgelegt hat, ja, ich bin damit einverstanden, 100%. Die Sache ist, sobald das Netz das hergibt, sobald die Sachen da sind, könnte man sie verpflichten, das eben zu nutzen oder andere Anschlüsse wie thermische Energie dementsprechend auch zu nutzen. Solange das einfach nicht verfügbar ist, können wir nichts voraussetzen. Und das ist auch die Gefahr, dass in den nächsten 3 bis 4 Jahren die Investitionen in anderen europäischen Ländern oder außerhalb von Europa sogar stattfinden, weil wir so eine hohe Komplexität geschaffen haben, die einfach unüberwindbar ist. Aber die Sachen müssen trotzdem irgendwo gebaut werden. Wettbewerb schläft nicht. Also innerhalb der großen 5 Unternehmen, die aktuell ihre KI-Systeme vorantreiben. Und da hoffe ich, dass wir die Vorteile, die ich vorhin aufgezählt habe, definitiv in Deutschland nutzen sollten.
Also um es für mich nochmal runterzubrechen, sorry, wenn ich da nochmal so nachhake. Also du darfst ein Rechenzentrum bauen mit Gesetzgebung und was ja da auch ist. Das kann man ja nicht ausklammern. Du musst dich nur verpflichten, dann eine Übergabestation, wenn ich das mal so einfach sagen darf, zu errichten, an die dann die Kommune, wenn sie dann dazu in der Lage ist oder bereit ist oder wenn drumherum sich irgendwas ansiedelt, was passt, dann dort an diesen Punkt zu gehen, um die Abwärme beispielsweise oder die Kühlung, je nachdem,
richtig,
aber die Abwärme abzunehmen. Das wäre so der Wunsch, um es zu vereinfachen.
Richtig. Und genau diese Topografie, wovon wir gesprochen haben, die stellt dann im Prinzip die Möglichkeiten dar für Betriebe, die irgendwie neu entstehen oder andere Filialen aufmachen, genau an diesen Knotenpunkten zu wachsen, weil die würden dann davon ausgehen, okay, es wurden so viel 30 Megawatt thermische Leistung hier gemeldet am Ausgang. Ich könnte davon 10% nutzen oder 50% davon nutzen. Ich würde mich gerne anschließen. Wie das dann finanziell oder regulatorisch aussieht, wie die dann miteinander klarkommen, das muss man dann sehen. Aber zunächst überhaupt die Voraussetzungen zu schaffen. Und die Voraussetzungen verhältnismäßig wirklich Peanuts. Also jeder weiß, in einem Einfamilien- oder Einfamilienhaus 20 Meter Rohr zu verlegen während der Bauphase ist kein Verhältnis zu den gesamten Baukosten. Genauso verhält es sich mit einem Rechenzentrum. Also da sprechen wir von nichts.
Wie seht ihr denn dann insgesamt quasi den Markt gerade? Also wir haben eben auch darüber gesprochen, autonomes Fahren braucht dann irgendwann die Rechenzentren. Aber wo sind wir denn jetzt? Brauchen wir jetzt schon so viel Rechenleistung? Beziehungsweise wo geht's hin in den nächsten, ja, wir haben eben über kurze Distanzen von 3, 4, 5 Jahren geredet, in der die KI sich jetzt schon verändert hat. Sind wir in 3, 4, 5 Jahren dann wieder ganz woanders, dass wir auch viel, viel mehr Leistung brauchen?
Also die Leistung ist ja exorbitant gestiegen in den letzten Jahren. Nochmals, das liegt ja auch an dem Nutzerverhalten. Du hast jetzt gerade mal das Thema KI angesprochen. Da erzielen wir mittlerweile eine ganz andere Dichte auch auf den Racks, was dazu führt, dass wir die auch anders kühlen müssen. Also deswegen ist auch das gerade das Thema Liquid Cooling steht immer mehr in den Vordergrund, auch als Ergänzung zu Luft, weil ich sag mal, die luftgekühlten Rechenzentren, die es aktuell ja auch gibt, stoßen da an ihre Grenzen. Könnte ich jetzt gleich das nächste Thema aufmachen, wo wir jetzt auch sagen, wir müssen auch an die Revitalisierung denken. Aber ich würde mal, damit man überhaupt mal eine Vorstellung hat, was da eigentlich passiert, wenn du anderthalb Stunden streamst. Ja, und wir streamen ja alle mehr. So führt ja auch dazu, dass wir eine höhere Leistung dementsprechend brauchen. Da kannst du eine halbe Stunde für elektrisches Auto fahren. Ja, also es ist enorm, was wir an Energie verbrauchen. Ja, und wir gehen auch davon aus, dass in den nächsten 5 Jahren, also der Markt wird weiter wachsen, der Bedarf und für uns die Potenziale werden wachsen, wobei sicherlich auch Alternativen heutzutage schon gesucht werden. Aber das ist ja, was Dimitri gerade angesprochen hat. Wir müssen jetzt im Hier und Heute müssen wir handeln. Wir können ja nicht sagen, okay, jetzt gibt es eine Entwicklung, in 5 Jahren brauchen wir vielleicht weniger Energie. Nein, wir müssen das ja jetzt schon managen und dementsprechend, ja, wie wir so schön sagen, sozialverträglich ein Stück weit dann verteilen.
Ja, und die Sache ist, es bezieht sich ja nicht nur auf ein Rechenzentrum, sondern es bezieht sich auf das gesamte Netzwerk. Ein Beispiel wäre dafür zum Beispiel in Polen eine kleine Ortschaft, sagen wir mal zwischen 15.000 bis 50.000 Einwohnern, die mit Kohlekraftwerk und mit einer Biomassekraftwerk dann beheizt werden, in einer Gesamtleistung von etwa 100 Megawatt. Was für, sage ich mal, Intentionen haben die überhaupt, zusätzliche Wärme einzusparen, wenn sie die verkaufen? So, und da ist wieder die Europäische Union gefragt, die die Bepreisung des CO2s eingeführt hat. Und da wird es langsam interessant. Je teurer der CO2-Preis wird, umso mehr müssen die danach gucken, okay, sind das jetzt fossile Brennstoffe, die wir da verfackeln, oder können wir Alternativen nutzen? Und das ist dann der finanzielle Anreiz für die Betreiber selber der Fern- und Nahwärmenetze, da irgendwie aktiv zu werden. Also die Grundlagen sind schon da, die muss man dann jetzt natürlich einfach schlau umsetzen. Und die Standards, die dafür jetzt stehen, da erfinden wir nichts Neues. Die Sachen existieren schon seit Jahrzehnten. Das ist jetzt cleveres Einsetzen und relativ schnelles Handeln, weil der Zug, der bleibt nicht super lange stehen, der fährt dann irgendwann.
Zum Abschluss, Aquatherm ist ja mehr als nur Rechenzentren und Abwärme und solche Themen. Wie seid ihr denn generell so unterwegs in Deutschland? Mit welchen Themen?
Also wir beschäftigen uns ja sehr intensiv mit der Thematik Energiewende, sind da auch in sehr vielen Netzwerken unterwegs, also wo es dann die Ergänzung gibt. Wir sehen uns dann zum größten Teil auch als verbindendes Element, weil wir halt thermisch die Energie verschieben können. Also das ist ein sehr großen Anteil, den wir haben. Wir beschäftigen uns aber insbesondere gerade auch mit der ganzen Thematik Nahwärmenetze, wie man auch diese Systeme intelligenter hinbekommt. Da haben wir unser Produktportfolio um einige Dinge auch ergänzt. Das Thema Abwärme haben wir natürlich jetzt ja schon umfänglich besprochen. Da sind wir auch sehr, sehr stark, auch im industriellen Bereich, wo wir unseren Einsatz finden, was auch ein Fokusthema weiterhin sein wird und was wir auch weiter ausbauen werden, ist das ganze Thema Vorfertigung. Dimitri hat es vorhin auch schon mal gesagt, Wir wollen einfach dem Markt dadurch auch die Chance geben, schneller, einfacher Dinge umzusetzen und auch zu beschleunigen. Und auch da muss man einfach sagen, spielt unser internationales Auftreten uns in die Karten. Wir haben gerade mal das Thema Schiffsbau nochmals erwähnt und das ist, glaube ich, ein ganz tolles Thema. Da haben wir unwahrscheinlich viel gelernt, gerade was das Thema Vorfertigung angeht, weil das so Branchen sind, die ja schon seit Jahrzehnten so denken, was wir jetzt auch dementsprechend in unseren Bereichen und in unseren Märkten nutzen können.
Ihr merkt schon, sehr, sehr komplexes Thema. Danke einfach mal für die Einblicke da bei euch. Wirklich, wirklich sehr interessant, wie es da weitergeht und was da schon möglich ist. Ich glaube, man muss da, Dimitri, wie du gesagt hast, irgendwo am Ball bleiben, damit wir da das Ganze aus deutscher Sicht nicht verlieren, damit wir aus deutscher Sicht da das Ganze nutzen können. Sehr interessant auch, dass ihr da ja auf beiden Seiten irgendwie seid. Ihr seid ja sowohl mit der Kühlung dann der Rechenzentren als auch mit der Nutzung von Abwärme. Das finde ich noch einen interessanten Aspekt bei euch. Aber ja, einfach mal danke für die Einblicke und danke für das Gespräch hier.
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Vor allen Dingen, egal in welchem Land man ist, alles, was an Wärme in die Luft gefackelt, hast du, glaube ich, eben schon gesagt, gefackelt wird, ist schlecht. Also alles, wo man Abwärme weiter nutzen kann, glaube ich, ist sinnvoll und sollte auch forciert werden. Das ist, glaube ich, auch so eine kleine Botschaft, die jetzt in diesem Gespräch herauskam. Also von daher auch von mir nochmal vielen Dank, alles Gute und hartnäckig bleiben in den Gremien.
Dankeschön.
Und natürlich im Vertrieb viel Erfolg. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, dankeschön.
Danke.
Neue Folgen gibt es immer montags überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast ist eine Produktion der KRS GmbH. Redaktion Cedric Engels und Klaus Klein. Ton und Schnitt Henning Westerkamp.